Und ich hatte da eigentlich so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe da wieder durch Instagram gescrollt und habe ich mich dann geärgert, weil mein einer Beitrag hatte nur die Hälfte der Likes wie der andere und habe gedacht, hä, wieso? Eigentlich ist es, dass ich mich hier gerade ärgere über sowas Unwichtiges, das ist ja total lächerlich. Und würde ich wollen, dass auf meinem Grabstein dann steht, Tim Bengel hat sich über wenige Instagram-Likes geärgert. Aber weißt du, wenn man das ganze Leben an sich betrachtet, über wie viele Kleinigkeiten man sich ärgert, die eigentlich bedeutungslos sind.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 meines Interviews mit dem Künstler Tim Bengel. In Teil 1 haben wir ja schon ein bisschen über ihn selber gesprochen, was ihn zur Kunst gebracht hat und was für Kunst er eigentlich macht, für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben. In diesem Teil spreche ich mit ihm vor allem über seine Projekte, die er in der Zukunft noch geplant hat. Und mit mir war das exklusive allererste Interview über sein spannendes Projekt in Berlin. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, bleibt dran, ihr könnt super gespannt sein, weil Tim Bengel ist nicht eindimensional, Tim Bengel ist mehrdimensional und hat super spannende Sachen für die Zukunft geplant. Dann jetzt viel Spaß mit Teil 2. Also Tim, jetzt haben wir relativ viel über dich gesprochen als Künstler und ich sag mal die Marke Tim Bengel. Wie wichtig ist es dir aber auch, nicht nur selber als Marke zu wachsen, sondern auch im jungen Künstler eine Plattform zu geben, um sich kreativ auszutoben und sich und eben an dem Prozess teilhaben können und mitzuwachsen?
Ja, Plattform ist ein gutes Stichwort, weil wir haben tatsächlich ein Künstlerkollektiv gegründet unter dem Namen Plattform 11. Hatten da jetzt eine ziemlich fette Ausstellung in Stuttgart vor ein paar Wochen mit, glaube ich, 1000 Gästen auf der Vernissage und jetzt 20 ausstellenden Künstlern, was halt für alle irgendwie ein guter oder ziemlich großer Erfolg war, weil da bin ich auch wieder dabei, weißt du, so jeder bringt Kontakte mit und der eine ist vielleicht mehr wirklich in der Künstlerszene drin, der andere hat vielleicht noch neben oder ist vielleicht hauptberuflich Fotograf, ist dann in der Fotografenszene drin, der andere in der und an der Vernissage kommen dann halt alle zusammen und alle können sich gegenseitig kennenlernen, gegenseitig inspirieren. Vielleicht sogar gegenseitig mal ein paar Bilder kaufen und vor allem junge Künstler, denen tut es ja richtig gut, wenn die ein paar Sachen verkaufen, dass vor allem erstmal die Farbe oder ihre Materialien wieder finanziert werden für die nächsten Sachen. Und deswegen ist es, ja, also es ist schon uneigennützig, aber ich weiß, dass es auch mir was zurückgibt.
Okay, weil ich glaube, du hast ja auch gesagt, so in der Kunstwelt ist ja eher, also was du gemacht hast, war ja ungewöhnlich. Wo du vorher gesagt hast, Leute können dich nicht in der Box reinstecken, weil du so über das Social Media Schiene so gekommen bist. Deswegen ist vielleicht schwierig, als Künstler so Fuß zu fassen. Deswegen finde ich es cool, dass du da auf jeden Fall auch Leuten da die Chance gibst, dass die da Fuß fassen können, weil es, glaube ich, als Künstler kann das sehr schwierig sein. Aber wie wichtig ist es dir dann auch zu sagen, dass hier im Raum Stuttgart, sage ich mal, also das Gefühl, hier gab es sowas noch nicht und hier ist noch Potenzial und Luft nach oben, sowas zu gründen, sowas zu machen und sowas zu starten?
Ja, also es gab halt einen Raum zwischen so super krassen Kunstinstitutionen wie Staatsgalerie oder dem Kunstmuseum Stuttgart, die halt echt auf einem hohen Niveau Kunst ausstellen, aber halt von Künstlern, die hauptsächlich schon tot sind. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite vielleicht schon ein paar so charmante Cafés, die halt so in ihrer Szene halt dann wieder irgendwie die Kunstwerke von Freunden und so weiter ausstellen, was aber eigentlich, also die werden halt nichts verkaufen oder so, das ist halt nur für Leute, die machen das zum Hobby, stellen halt in dem Café mal ihre Sachen aus. Und die Frage ist halt, was ist dazwischen? Weißt du, wenn ich jetzt ein Künstler bin, der noch nicht in die Staatsgalerie kommt, was ja eh fast keiner kommt, aber auch eigentlich aus den Szene-Cafés rausgewachsen bin oder rauskommen möchte, wo gehe ich dann hin? Und da gab es halt noch keine Anlaufstation für junge Künstler und es gab auch keine Künstlerkollektive, die irgendwas angeboten haben. Deswegen haben wir einfach gesagt, das machen wir selber. Und über einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung wurde ich mal von einem Gericht angeschrieben, die gesagt haben, hey, ihr könnt unsere Räumlichkeiten haben. Und es waren, glaube ich, es waren schon so um die 80 Meter Wand, glaube ich. Und es wäre halt viel zu viel gewesen für mich, weil ich hatte da zu dem Zeitpunkt vielleicht 4, 5 Bilder. Das war ganz am Anfang. Und dann habe ich mir meine 3, 4 Leute zusammengesucht, die auch gute Kunst machen. Also da waren Fotografen dabei, Tätowiererin, die zu dem Zeitpunkt noch viel gezeichnet hat. Und dann haben wir zusammen einfach eine Ausstellung auf die Beine gestellt. Und jeder hat halt seine Sachen ausgestellt. Das war wie so eine Gruppenausstellung, wo aber gar nicht so hart jeder darf machen, was er möchte. So, das ist halt super vielseitig. Wir sagen nicht, du musst unbedingt studiert haben oder du musst unbedingt auf dem Niveau sein, weil das ist auch schwierig. Wie sagst du, auf welchem Niveau ist jetzt der Künstler? Das ist also wieder voll subjektiv. Und gerade ist ja das Spannende, wenn eine 19-Jährige vielleicht ihre ersten Bilder ausstellt und dann auf der anderen Seite vielleicht ein 35-Jähriger, der schon 10 Jahre fotografiert, seine Sachen ausstellt. Es ist auch, erzeugt voll die Spannung. So, das kommt auch gut an bei den Besuchern, also weil jeder findet andere Sachen, die einem gefallen.
Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Und da sind wir wieder beim Thema Innovation, wo du einfach sagst, ich mache was es noch nicht gibt. Und wenn du das für richtig gefunden hast, und ich meine, der Erfolg gibt euch ja auf jeden Fall recht. Und ihr seid ja als Plattform 11, seid ihr ja quasi erst noch so in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Und so die nächsten Jahre, glaube ich, ist auf jeden Fall noch krasse Sachen geplant. Ist da schon was geplant oder?
Ja, wir haben ja seit diesem Jahr eine Kooperation mit dem Auktionshaus Nagel. Das ist so eins der krassesten Auktionshäuser im deutschsprachigen Raum, haben da dem letzten auch noch einen Rekord gebrochen. Und ja, die waren auch super happy, weil so viele junge Leute in ihrem Haus zu haben, weil normalerweise sind es halt eher so 60 plus Leute, die auch dann das Kleingeld haben, um sich mal sowas zu kaufen. Und ja, die waren auch happy. Es gab ja auch super gute Presse darüber und deswegen machen wir das nächstes Jahr wieder und arbeiten da jetzt mit 4, 5 Leuten auch im Orga-Team, die ja, um die Ausstellung einfach auch professionell organisieren zu können. Und ja, das muss halt langsam wachsen. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn wir da irgendwie 20.000 Menschen Kapazität kreieren, weil ich glaube, so schnell werden nicht so viele Leute in Stuttgart Interesse an Kunst haben, aber das hat man schon gesehen, 1.000 Leute kommen mal zu der Eröffnung und das spricht sich jetzt rum, vielleicht kommen nächstes Jahr 1.500 Leute oder 2.000 Leute, die da auch ernsthaftes Interesse haben, sich mit junger Kunst auseinanderzusetzen, und wenn es dann über die Jahre vielleicht so ein bisschen in die Stuttgarter DNA einsickert, dann ist es vielleicht irgendwann mal so ein Standardbesuch, jeden Frühling oder jeden Sommer kommen wir auf die Eröffnung von Plattform 11. Ja, vielleicht wird es so ein gesellschaftliches Event dann irgendwann und dann werden die Leute vielleicht auch ein bisschen bereiter sein, mal ein bisschen Geld für Kunst auszugeben, anstatt für irgendwie ein IKEA-Bild. ja, und das würde auch natürlich viele Künstler irgendwie ja auch die Möglichkeit geben, in Stuttgart bleiben zu können, weil also sobald ein Künstler ein gewisses Niveau erreicht hat, zieht es die meisten Künstler halt nach Berlin. Und ich mache das auch selber die Erfahrung. Ich bin echt oft gerade in Berlin. Ich wohne jetzt noch nicht in Berlin, aber man kommt irgendwann nicht mehr drum rum, um da präsent zu sein.
Ja, nee, ich glaube, das tut auf jeden Fall auch hier dem Land Baden-Württemberg gut. Wie du sagst, erstmal auch der Kunstwelt, weil ihr junge Leute dafür faszinieren könnt, die auch als Besucher kommen und nicht nur als Künstler vielleicht. Und wenn du da versuchst, hier was zu etablieren, weil kann ja sein, Berlin ist vielleicht ein Stück weit übersättigt. Ich weiß es nicht, vielleicht ist in Berlin schwieriger als Künstler, weil es wieder so viele Künstler gibt. Deswegen habt ihr hier vielleicht noch viel Wachstumspotenzial.
Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da. Wenn man jetzt auch, also es gibt, glaube ich, noch nicht so viele Künstler in Stuttgart, auch die davon leben können. Ich kenne da, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden kenne, vielleicht so wenn dann vielleicht so zwei, drei Leute oder so.
Ich kenne einen Tim Bengel, glaube ich.
Habe ich schon mal gehört, ja. Aber in Berlin gibt es halt Dutzende oder Hunderte von Leuten, die professionelle Künstler sind. Wobei in Stuttgart halt super viel Kapital ist, also super viel Geld. Aber die Leute, die geben das halt nicht unbedingt für Kunst aus. Beziehungsweise, was ich jetzt im Letzten festgestellt habe, dass halt auch Leute aus dem Süden oft nach Berlin gehen, um ihre Sachen, die Kunst zu kaufen. Weil sie denken halt, gute Kunst ist in Berlin angesiedelt. Das
Krass.
heißt, die fahren nach Berlin, kaufen sich Kunst, um sie dann in Stuttgart aufzuhängen. Und deswegen versuchen wir da halt ein Angebot zu schaffen. Aber vor allem Stuttgarter oder Schwaben sind halt auch erstmal skeptisch gegenüber neuen Sachen. Also das wird jetzt noch mehrere Jahre dauern, bis wir da so eine auch eine kleine Institution geworden sind, wo die Leute für voll nehmen und dann sagen, hey, ich bin bereit, mal hier, keine Ahnung, für 1000 Euro bei einem jungen Künstler in Stuttgart auch ein Bild zu kaufen.
Ja, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen so die festgefahrenen kulturellen Bahnen ein bisschen aufbrechen. Aber es ist ja auch ein spannender Prozess. Und jetzt nochmal zu deiner Kunst zurück. Also ich weiß noch so ganz am Anfang, das habe ich auch noch in deinem Zimmer damals gesehen. Du hast ja mit Sand und Gold hast du viel Porträtbilder gemacht. Und wieso hast du da eigentlich deinen Fokus dann irgendwann mal wegbewegt? Weil deine Bilder jetzt sind ja im Endeffekt viel Architektur, Landschaften, viele Sachen, die du oben auf deiner Reise siehst, wie so der Schritt weg vom Mensch hin zu, ja, einem Gebäude, einer Sache.
Ja, ich finde tatsächlich, Porträts sind einfacher zu machen, weil Menschen sind ja lebendig und auch Gesichter, die strahlen immer irgendwie irgendeine Emotion aus. Und es ist eigentlich relativ einfach, sowas zu machen. Also für mich jetzt, aus meiner Perspektive. Und Architektur ist ja erstmal leblos. Also das steht halt einfach da. Und dann muss man sich überlegen, okay, aus welcher Perspektive halte ich das fest? Wie arbeite ich mit den Schatten? Mache ich das erstmal frontal oder tue ich vielleicht so das irgendwie so seitlich anschneiden oder tue ich die spiegeln oder sogar als irgendwie als Triptychon erstellen? Welche Akzente mache ich in Gold? Mache ich da so eine Regelmäßigkeit in dem Gold rein oder mache ich das komplett wäre Freestyle, so nach Gefühl ein bisschen? Mache ich eine große Fläche, vielleicht auch. Also vielleicht mal Kupfer, also passt Gold, Kupfer, Silber am besten. Jetzt dem Letzten habe ich auch mal Bilder gemacht, wo ich halt keinen schwarzen Sand verwende, sondern das wirklich nur weiß und Gold mache, also weißer Sand und Blattgold, was halt super harmonisch rüberkommt und super positiv. Und das ist halt eine größere Herausforderung, was mir ganz gut gefällt.
Also auf was ich eigentlich damit mit der Frage so ein bisschen abgezielt habe, war, würdest du sagen, dass du jetzt an dem Punkt angekommen bist, wo du nur noch die Sachen machst, worauf du Bock hast? Also vor allem auch von der Kunst, weil ich kann mir vorstellen, am Anfang vielleicht ein Stück weit macht man auch so ein bisschen das, was man kennt oder was gefragt ist und was Erfolg bringt. Und glaubst du bist jetzt vom Erfolg auf dem Level, wo du sagst, ich mache nur noch authentische Tim Bengel Sachen, auf die ich Bock habe?
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, klar, wenn da jemand kam und sagt, hey, hier hast du für 200 Euro kannst du da ein Porträt von meiner Frau machen, die ist bald Hochzeitstag, dann ist es natürlich erstmal dankbar, weißt du, dann hast du 200 Euro, kannst du dafür wieder die nächsten Leinwände oder Materialien eben besorgen und du hast ja eh Spaß an der Arbeit, deswegen, man gibt dir Geld für was, wo du eh gerne machst, so, wo du auch wahrscheinlich so gemacht hättest. Aber relativ schnell, also ich habe das, glaube ich, vielleicht drei, viermal gemacht wo, und dann bin ich schon an den Punkt gekommen, wo mir wirklich auch Leute Geld gegeben haben für Bilder, die ich eh gemacht habe. Also da habe ich dann versucht, immer weniger Auftragsarbeiten anzunehmen und auch immer freier zu werden. Also heute würde ich sagen, wenn Auftragsarbeiten sind echt super selten und wenn, dann geben die mir vielleicht ein Stichwort, zum Beispiel jetzt Barcelona, sagen, hey Tim, ich habe voll die enge Verbindung zu Barcelona und wenn du mal nach Barcelona gehst und dann deine Eindrücke in dem Bild festhältst, das würde ich voll gerne haben. Und das finde ich dann in Ordnung so. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey Tim, mach mal meinen neuen Nike-Schuh, das finde ich dann, also das würde ich nicht machen.
Ja, auf jeden Fall finde ich das cool, dass du da jetzt sagst, so, du machst, worauf du Bock hast. Und das ist ja auch ein Stück weit so ein Teil von der Entwicklung. Und ich, und ich persönlich weiß ja schon vielleicht von ein paar Sachen, von denen Leute noch nichts wissen. Deswegen, es gibt spannende Projekte von dir und vielleicht können wir mal einen kleinen Sneak Peek verraten. Aber erstmal, und du wirst jetzt wahrscheinlich schon was anderes im Kopf haben, es hat was mit Nachhaltigkeit und Füßen zu tun.
Oh.
Weißt du, wovon
find
ich rede?
Finde ich auch spannend. Ja, du redest über meine neuen Sneaker. Also,
genau.
Ich mag ja weiße Sneaker. Ich habe eigentlich nur weiße Sneaker an. Und es ist gar nicht mal, mittlerweile habe ich ein paar, aber es ist gar nicht so leicht, vegane Sneaker zu finden, weil ich will kein Leder tragen. Und dann auch noch irgendwie CO2-neutrale Sachen. Das sind dann nochmal die nächste Schwierigkeit. Und dann natürlich vom Design sollten die auch irgendwie ansprechend sein, bequem sein. Und ich hatte da bisher immer Schuhe von Stella McCartney, die ich ganz cool finde, aber die kosten halt richtig viel Geld und ich bin auch nicht so bereit, so super viel Geld für meine Kleidung aus, also schon faire Preise, aber ich muss jetzt nicht Schuhe für 700 Euro kaufen die ganze Zeit. Und dann habe ich eben mich mit einem Schuhunternehmen zusammengetan und wir haben jetzt nochmal vegane, CO2-neutrale Sneaker entwickelt, die auch für einen normalen Sneakerpreis eben erhältlich sind. Und jetzt habe ich gerade die Prototypen erhalten, laufe die gerade Probe, gebe dann nochmal so ein Feedback-Loop und wir sagen dann, was muss man noch ändern, was muss man noch besser machen. Und dann mal schauen, wenn alles gut geht, kommen nächsten Frühling ein paar Bangles-Sneaker auf den Markt.
Ist das der offizielle Name?
Nee, der Name ist jetzt Step One, weil
okay.
Also der Name von dem Sneaker, weil das halt, also wir haben einfach so geredet, weißt du, das ist super schwierig, die Welt ist super komplex und alles zu verstehen, aber gar nichts machen ist halt auch jetzt irgendwie keine Alternative mehr. Ja, deswegen haben wir gedacht, okay, was ist in unserer Macht sozusagen? Und jetzt, was wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Produkt, das können die Leute kaufen, die tun damit niemand weh. Also es ist so sogar negative CO2-Abdruck geplant, dass wir sogar Aufforstung betreiben, um noch mehr CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen, wie für den Sneaker geplant, für den Sneaker eben drauf geht. Wir tun keinem Tier weh, es wurde kein Leder verarbeitet und man hat trotzdem einen schicken Schuh. Also man muss auch keine Abstriche machen im
Design.
Man muss da nicht so wie so ein Ökobauer rumlaufen. So, man läuft einfach schick rum, wie eh und je, mit einem geilen Sneaker. Und ja, das ist so uns in dem Rahmen, was für uns möglich ist, der erste Schritt eben. Und wenn es gut angenommen wird, dann kann man den zweiten Schritt und den dritten Schritt folgen lassen. Aber es geht ja nicht ohne die Leute, die das dann vielleicht tragen.
Und liebe Leute, die Sneaker sind so ein Raum neben uns. Und ich habe die schon gesehen und die sehen ziemlich geil aus. Und ich bin mal gespannt, wer weiß, vielleicht können wir in Miami als Crew die Sneaker vielleicht schon ein bisschen
Es lässt sich bestimmt einrichten, ja.
Repräsentieren, das wäre cool. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf die Sneaker freuen und Tim hat dann nicht zu viel versprochen. Die sind auf jeden Fall nachhaltig und die sehen echt geil aus. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, was dich vielleicht nochmal so als Künstler auch wachsen lässt, wo du auch wieder sagst, ich gehe eigene Wege. Und jetzt auch noch eine andere Sache, du hast auch so eine coole Umhängetasche, inzwischen immer oft bei dir, die auch echt mega geschickt ist. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen was über die erzählen, über die Umhängetasche, weil die ist ja auch aus einem sehr speziellen Material.
Ja, meine Umhängetasche ist von meiner Freundin Justina genäht und löst eigentlich mein Problem, dass mir mein Handy oft aus der Hosentasche gefallen ist, sogar einmal in Nepal, ey, das war so ärgerlich, in dem Taxi in Nepal ist mein Handy rausgefallen und das ist ja alles drauf, weißt du, alle Passwörter für, keine Ahnung, ich kann meine Passwörter nicht merken, die sind halt da eingespeichert so und dann auch Instagram, ich musste irgendwas halt voll dringend posten, irgendwie auf meine Show aufmerksam machen, die dann auch irgendwie parallel lief. Ich hatte aber keinen Zugriff mehr auf meinen Instagram-Account, weil ist dann auch so eine Zwei-Faktor-Anmeldung und dann schicken die mir wieder um irgendeinen Code über SMS, aber ich hatte ja kein Handy mehr, das heißt, ich konnte mich nicht einloggen und deswegen ist so eine Tasche ganz gut. Dann fällt einem nichts mehr raus, man hat sein Zeug bei sich. Die Tasche ist auch vegan, also aus so einem veganen Leder hergestellt. Und einfach super praktisch und super schick.
Also das mit dem Handy kenne ich. Ich weiß noch, als wir in Miami waren, ist mir mein Handy auch in dem Uber rausgerutscht aus meiner Tasche. Und ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei, weil einfach auf dem Handy inzwischen so viele Sachen drauf sind. Deswegen, das ist auf jeden Fall praktisch. Ja, und ich glaube, die Tasche, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so aus, in Anführungsstrichen, Ananasleder. Irgendwie so aus den Blättern der Ananas gemacht. Kann das sein?
Ja, das sind jetzt auch sozusagen Prototypen gerade in der Herstellung. Und Ananasleder ist auch jetzt im Test. Und ja, ist auf jeden Fall gut, dass wir die jetzt so also Probe tragen erstmal. Dann sieht man auch, hey, vielleicht wäre praktisch, wenn man hier noch eine Innentasche reinmacht oder so eine kleine Tasche, um Münzen reinzutun oder so. Und ja, deswegen so Prototypen erstmal anfertigen lassen, die zu testen oder die auch Freunden zu geben, sagen, hey, gebt mal euren Feedback dazu, aus so einem Feedback-Loop noch reinzumachen, bevor man direkt das fertige Produkt auf den Markt bringt. Das glaube ich echt gut.
Ja, und um jetzt vielleicht noch die letzten beiden Projekte so ein bisschen hier auf so den gemeinsamen Nenner zu finden. Also ich denke, die meisten Leute wissen es und wenn sie es nicht wussten, haben sie es jetzt vielleicht erraten durch die Sneaker. Du bist ja Veganer und nicht nur ein Veganer, sondern ein stolzer Veganer, würde ich sagen. Und ich habe ja schon eine Episode über das Thema aufgenommen, deswegen versuche ich mich ein bisschen kurz zu fassen. Aber vielleicht nochmal so kurz aus deiner Sichtweise, warum lebst du vegan, was ist dir dabei besonders wichtig und wie lange lebst du eigentlich schon vegan?
Also ich bin so seit, ich schätze mal so seit fünf, sechs Jahren vegetarisch auf jeden Fall und es ging echt von einem auf den anderen Tag. Also ich habe, das hat schon irgendwie lange in mir gebrodelt und musste dann auch immer hin und her gerissen. Irgendwie habe ich gefühlt, hey, das ist irgendwie Unrecht, was wir so den Tieren antun, auch wenn es halt nicht vor unseren Augen passiert, aber jeder weiß eigentlich, die werden in irgendwie engen Käfigen gehalten, die haben ein Leben ohne Sonnenlicht und leben in, keine Ahnung, zusammengepfercht mit ihren Artgenossen, die auch krank werden, weißt du, die liegt da irgendwie auch Kadaver daneben und es ist, also es kann nicht gesund sein, auch, also weder für die Tiere natürlich, noch für uns, wenn wir das essen. Tiere sind vollgepumpt mit irgendwelchen Antibiotika. Also ich habe gelesen, 80% der Antibiotika weltweit werden an Tiere verfüttert und nicht an Menschen. So. Das nimmst du dann auch irgendwie alles auf. Und dann habe ich mir in meinem Urlaub den Magen verdorben in Ägypten. Habe gedacht, das liegt bestimmt an dem Fleisch. Keine Ahnung, in Ägypten ist das bestimmt nicht gerade besser wie hier. Das wird wahrscheinlich das minderwertigste Fleisch sein, wo ich so herkriegt. Ich dachte, okay, ich esse jetzt da nur noch so abgekochte Sachen, so Reis mit Tomatensauce und so weiter. Dann ging es mir auch besser. Hab dann gemerkt, eigentlich fehlt mir das gar nicht. Und hab gesagt, okay, komm. Auch wenn, man hört ja auch immer wieder, du kannst nicht ohne Fleisch, wo kriegst du deine Proteine her und so weiter. Und ich hab gesagt, komm, ich esse jetzt so lange kein Fleisch mehr, bis ich das Bedürfnis habe oder denke, dass mir irgendwas fehlt. Und das war halt jetzt vor 5 oder 6 Jahren. Und der Tag ist bis heute halt nicht gekommen. Und also das war sofort, habe ich aufgehört, Fleisch und Fisch zu essen, also alle toten Tiere. Und Milchprodukte habe ich halt dann vielleicht so 1-2 Jahre später aufgehört zu essen, weil ich da auch erst gedacht habe, okay, dann esse ich halt Quark für meine Proteine, aber irgendwie so Milchprodukte sind eigentlich auch sehr unnatürliche Dinge so. Also keine Ahnung, irgendwie sind die Menschen sind die einzigste Rasse, die Milch von anderen Lebewesen trinkt. So.
Und vor allem noch verträgt, weil eigentlich ist ja Laktose intolerant, wäre ja normal. Weil normal, ich glaube auch alle anderen Tiere, die kommen gar nicht mehr auf die Idee, nachdem die erwachsen sind, dass die überhaupt noch Milch trinken. Weil normal ist normal, dass du die nicht mehr verträgst. Und wir als Menschen sind die einzigste
Spezies. Ja, aber viele vertragen die ja auch nicht. Also ich glaube, Europäer vertragen die noch am meisten. Und andere Kulturen vertragen auch sehr wenig Milch. Und es geht nicht nur um die Milch an sich, sondern es geht ja auch, also musst du mal überlegen, okay, warum gibt es Milch? Das ist eigentlich jetzt Kuhmilch zum Beispiel, ist dazu da, von der Mama-Kuh für die Baby-Kuh, damit die möglichst schnell wächst.
Ja.
Das heißt, was weiß ich, was da drin ist, weißt du, klar, da ist viel Kohlenhydrate und Fette drin, damit du halt die Kuh halt viel Energie hat. Aber da werden auch irgendwelche Hormone drin sein, irgendwelche Wachstumshormone und keine Ahnung, wie reagieren die auf den menschlichen Körper, weißt du, was bringen die zum Wachsen, bringen die Krebszellen zum Wachsen, ist es einfach komisch, ich komme jetzt auch nicht, weißt du, wer hat entschieden, dass wir jetzt Kuhmilch trinken sollen, die Leute denken, das wäre total normal, das ist eigentlich total fremd, weißt du, so, ich esse auch keine Hundemilch und ich esse auch keine Schweinemilch, so. So, das ist so, wir hatten das entschieden. Und andersrum, Schweine trinken auch keine Kuhmilch. Und ja, das muss man sich irgendwie mal bewusst werden und einfach sagen, okay, Milch ist immer von der Mama für das Baby. Und wenn du kein Baby mehr bist, dann brauchst du auch keine Milch mehr. Dann
so ist, wie gesagt, vom Prinzip auch gedacht von der Natur. Deswegen gibt es auch eigentlich die Laktoseintoleranz, dass man eben in erwachsenem Alter den Babys nicht mehr die Nahrung weg isst.
Ja, smart.
Und das wäre eigentlich normal. Naja, um jetzt dann von dem Veganen nochmal kurz einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt hat ja der Amazonas gebrannt und das ist ein Riesenthema. Und ich habe dich auch in Berlin, glaube ich, hast du, glaube ich, auch ein Bild gepostet oder eine Story gehabt. Du hast ja auch die Fridays for Future Bewegung unterstützt, warst mal bei so einer Demo dabei. Hast du da, also wie findest du die eben gerade die Bewegung? Vielleicht, also ich würde sagen, die passt wahrscheinlich gut zu dir, weil du ja auch in der Schule damals ein bisschen protestiert hast. Mhm. So, die Bewegung hätte eigentlich vor Jahren von dir stammen können. hast du das Gefühl, dass da die Jugend endlich mal wieder was bewegen möchte und die alten Strukturen aufbrechen? Weil das gab es ja lange nicht, sage ich mal, dass die Jugend so eine Riesenbewegung auf die Beine stellen kann.
Ja, also das finde ich mega beeindruckend, was da passiert. Und ich hoffe, das geht so weiter. Es ist super komplex, heutzutage überhaupt Diskussionen anzufangen, weil, keine Ahnung, ich finde nicht, dass wir eine gute Diskussionskultur haben. Und also keine Ahnung, was da alles passiert, ey. Das kann einfach die Masse an Informationen kann ich auch gar nicht verarbeiten, also kann ein Mensch gar nicht verarbeiten. Und deswegen tue ich mir immer voll schwer, da so eine einfache Meinung irgendwie drüber zu äußern. Aber ich finde es trotzdem gut, einfach mal, die Schüler machen ja nichts weiter, als zu sagen, hey Leute, eigentlich das Haus brennt und schaut euch mal die Studienlage an. Und handel danach so. Das ist das Einzige, was sie machen. Die wollen ja nur Aufmerksamkeit schaffen auf die Studien, die eh schon da sind. Und dann kommen halt so witzige Politiker und sagen, hey Leute, geht wieder in die Schule. Ihr habt doch eh keine Ahnung. Lass mal die Profis machen, ne? Und das ist ja genau das, was die wollen. Die Schüler wollen ja, dass die Profis erhört werden, so. Und das finde ich sehr gut. Aber es hat sich noch nicht viel, also es hat sich eigentlich gar nichts geändert, ehrlich gesagt. Also, ich muss jetzt auch gestehen, ich bin jetzt nach Berlin geflogen, weil ein Zugticket 300 Euro gekostet hätte. Und ein Flug halt 100 Euro. Und das ist einfach so, also das ist schon Versagen der Politik, weil ich bin schon eigentlich klimabewusst und ich würde auch sagen, okay, ich brauche lieber doppelt so lang oder von mir ist auch dreimal so lang und nehme den Zug, wenn es vielleicht das Gleiche kosten würde. Aber ja, das ist jetzt halt echt, also dann eine harte Frage zu sagen, hey, ich zahle das Dreifache und brauche dreimal so lang, damit ich halt weniger CO2 verbrauche. Und das macht einfach gar keinen Sinn. Also keine Ahnung, da müssen halt echt die gewählten Führer müssen auch langfristiger denken, weißt du, das ist immer nur so, man denkt so weit bis zur nächsten Schlagzeile, so irgendwie, okay, was steht morgen in der Zeitung? Aber man denkt wenig so, was ist in 50 Jahren, was ist in 100 Jahren irgendwie? Und wie muss ich jetzt handeln, damit es in 100 Jahren der Menschheit irgendwie gut geht oder besser geht? Das ist ja leider oft nicht so langfristig. Und ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, aber so, ich glaube, das ist super schwierig, noch die Kurve zu kriegen, weil Menschen haben einfach nicht so einen großen Horizont, weißt du, so Menschen sind eigentlich Rudeltiere. Die können von mir so Gruppen von bis zu 100 Leuten oder 150 Leuten verarbeiten. Das ist so ihre Bekannten und erweiterter Freundeskreis so. Aber wer kann schon 9 Milliarden Menschen so, also was ist super komplex? Und dann sage ich, okay, ich will hier das Kohlekraftwerk schließen. Dann sagen die, nee, wegen Arbeitsplätzen ist blöd. Und dann sagst du, nee, ich will, weißt du, wenn du da eine Schraube verstellst, dann hat das wieder von mir aus in Indonesien schlechte Auswirkungen. Und wenn du da was verstellst, dann hat das da wieder so eine Kettenreaktion. Es ist super schwierig, heute noch irgendwas zu machen, weil alles so mega global vernetzt ist. Und auch, ja, ich glaube, Deutschland spielt eine super kleine Rolle. Es ist trotzdem schön, dass hier viel, viel geht, aber ich habe dem letzten so eine Talkshow gesehen, da war jetzt auch der grüne Spitzenkandidat zu Gast und der hat auch diskutiert mit einer Frau von der Kohle-Lobby irgendwie und ob die das jetzt eine Kohlekraftwerk abschließen, ob die das jetzt 38 zumachen oder schon vielleicht 35, also 2035. Und dann hat die Frau nämlich gemeint, hey, wenn wir drüber reden, ob wir das eine Kohlekraftwerk da oder da zumachen, werden gerade auf der Welt 1000 neue Kohlekraftwerke erst gebaut. Also das ist im Endeffekt scheißegal, heißt es. Und ich weiß nicht, ob wir da noch die Kurve kriegen oder, also ich bin da, ja, jeder muss sich an der eigenen Nase packen und gucken, was er machen kann, aber ja, im Kollektiv sind die Menschen, glaube ich, nicht so schlau.
Das ist auf jeden Fall echt ein spannendes Thema und du hast auch Lobbyismus angesprochen und ich bin noch absolut davon überzeugt, dass das Problem, ein Riesenproblem Lobbyismus darstellt. Ich werde auch die nächste Episode aufnehmen über Elektromobilität und wie Gesundheit vor allem, wie umweltfreundlich das wirklich ist, weil das ja auch ein bisschen einem so vorgegaukelt wird. Also ich muss sagen, solange es so Lobbyismusstrukturen gibt und Leute lieber Geld verdienen, als sich um Planet Erde zu sorgen und das im großen Maßstab, da kann man vielleicht als Einzelner zwar seinen Teil beitragen, indem man sagt, ich versuche möglichst wenig Lebensmittel zu kaufen mit Plastik, ich versuche auf Plastik oder generell Verpackung zu verzichten. Solange so die Riesenhebeln und die gesellschaftlichen Strukturen da noch, ich sag mal, ja, an der Macht sind und sich da das Denken nicht ändert und hoffentlich kann so eine Bewegung wie Fridays for Future sagen, ändert mal wirklich was und labert nicht nur blöd rum, solange wird es echt schwierig, da ob man überhaupt die Kurve bekommen kann.
Ja, es ist auch super schwierig mit der, halt, wie gesagt, mit der Flut an Informationen, da überhaupt sich noch eine Meinung bilden zu können, weil jetzt, was ist immer so, jetzt hacken alle auf dem Fliegen rum. Und Fliegen habe ich dann eben auch in der einen Show gesehen, da war dann der Chef vom Flughafen Hannover da, der hat gesagt, Fliegen trägt zu 2-3% zur Klimawärmung bei. Also 97% ist was anderes. Das sind Agrarwirtschaft zum hauptsächlichen Teil. Und Agrarwirtschaft wiederum, das ist das meiste wieder Fleischkonsum, weißt du? So Anbau von Soja, um die Kühe zu füttern. Und dann auch wieder, was die Leute sagen, hey, ihr Veganer, wegen eurem Soja wird der Regenwald gerodet irgendwie. Dabei gehen 98% von der Sojaproduktion in die Ernährung von den Viechern, die dann nachher bei denen auf dem Grill landen. So. Und das sind einfach so viele Missinformationen in der Welt. Und dann ist immer die Frage, warum haten jetzt alle eben das Fliegen? Und wer steuert das vielleicht? Weißt du, ist das dann wieder so ein Ablenkungsmanöver der Fleischindustrie, dass die Leute sagen, hey, okay, bin jetzt vielleicht dieses Jahr nicht so oft geflogen, dafür gönne ich mir jetzt halt jede Woche mein Schnitzel oder so. Und das, ja, man muss halt echt sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Deswegen, ich bin da auch immer so ein bisschen so skeptisch, was, ich weiß gar nicht, wie die Organisation heißt, auch so eine große Organisation, die haben auch in Städten immer ihre Stände und reden die Leute an und wollen da, dass man 10 € für den sibirischen Tiger spendet. Aber ich denke immer, das ist so ein bisschen so, weißt du, die Leute, die spenden dann vielleicht 10 € und gehen danach zum Mc's. Und selbst die Leute, die da arbeiten, ey, ich bin da letztens durch Esslingen gelaufen, die haben da 10 € für den sibirischen Tiger gesammelt und haben sich dann beim Burger King halt so einen Doppelwhopper geholt zur Mittagspause, weißt du? Dann denke ich halt, okay, wieso ist der sibirische Tiger dir so viel wert und die Kuh, die jetzt hier ihr Leben in Qualen verbracht hat, die ist dir scheißegal. Also, keine Ahnung, das ist dann auch immer so eine Ablenkungsdiskussion, weißt du, so.
Ja, ja.
Das finde ich so, ich glaube, pro Jahr werden in Deutschland 60 Millionen Schweine getötet. Und warum kümmert sie nicht mal um die 60 Millionen Schweine, sondern um die 5 sibirischen Tiger?
Ja. Also, ich glaube, echt ein mega komplexes Thema. Aber ich habe auch vor kurzem mit einem Kumpel eine hitzige Diskussion geführt, ob es Sinn macht, eine CO2-Steuer auf Fliegen zu machen, dass das teurer wird. Ich habe gesagt, für mich Bullshit. Wie du sagst, ist vielleicht, bevor ich das Fliegen teurer mache, mache ich vielleicht einen Zug günstiger. Das ist schon mal das eine. Und das zweite wäre, und dann habe ich gesagt, wenn es Fliegen teurer wird, habe ich gesagt, wer leidet eigentlich wirklich drunter? Wahrscheinlich arme Familien, die eh nicht sich kaum in Urlaub fliegen könnten. Ja, ja. Die können dann gar nicht mehr in Urlaub fliegen und alle, die genug Geld haben, machen hohohoho, ich fliege trotzdem. So, und selbst wenn es einen Rieseneffekt hätte, was ich bezweifle, das Geld und die Steuern, erstmal für was werden die verwendet? Ich glaube nicht, dass da neue Bäume gepflanzt werden, sondern die Steuergelder würden verschwinden in irgendeinem Loch. Und ich habe halt gesagt, bevor ich sage, ich mache Fliegen teurer, kümmere ich mich um die 60 Millionen Schweine oder... Da gibt es so viele andere Sachen, die einen riesen Effekt haben und dann wird der plötzlich hier, machen wir es Fliegen teurer, super Idee. Also mega schwierig, ein komplexes Thema und ich weiß auch gar nicht.
Ja, super komplex. Also, ich meine, wie gesagt, weißt du, so Bahnfahren muss halt echt günstiger werden, weißt du, dann wollen die Leute auch Bahnfahren. Ich finde Bahnfahren eigentlich viel geiler wie Fliegen, weil da musst du nicht durch die ewigen Security-Checks irgendwie durch. Du bist nicht so eng eingepfercht, irgendwie, du hast so deinen safen Sitzplatz und dann bist du auf der Schiene und dann sitze ich halt da 5-6 Stunden im Zug und dann bin ich in Berlin, eigentlich super easy. Und ja, wenn es wenigstens das Gleiche kosten würde, aber ja, wie gesagt, jetzt dem Letzten war es halt dreimal so teuer. Mhm. Und das verstehe ich halt nicht.
Ja, nee, aber wie du sagst, Zugfahren, inzwischen gibt es ja auch WLAN in den Zügen. Meistens gar nicht so gutes WLAN leider, aber ich denke, es wird auch besser werden. Also man kann ja die Zeit auch sinnvoll nutzen. Mhm. Je nachdem, was man, ob man Geschäftsmann ist, ob man sein Social Media sich darum kümmern will. Auf jeden Fall Zug ist eine gute Alternative. Ja, Tim, jetzt nochmal ein anderes Projekt, was du vorher schon gedacht hast, das ich ansprechen möchte. Ich glaube, in einer Woche ungefähr.
Final Countdown.
Final Countdown. Natürlich, die Episode wird wann anders released werden, aber du hast ja auch gesagt, du möchtest nicht bekannt sein als nur der betone ich halt wirklich auf nur der Künstler, der mit Gold und Sand arbeitet, sondern du möchtest auch deinen Horizont nicht nur mit den Sneakern und allem erweitern, sondern du hast auch nochmal ein anderes Projekt. Und das Projekt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also ich finde es mega cool. Ich finde es mega spannend. Und das Thema hat mich so viel beschäftigt und da habe ich auch eine Episode drüber aufgenommen. Also erstmal vielleicht erzählst du von dem Projekt, dann kann ich nochmal einsteigen, was ich da eigentlich damit verbinde und wieso ich es so krass und spannend finde und was es für mich bedeutet. Ja, erzähl uns einfach von deinem Projekt, Tim.
Ja, als Künstler will man ja sich auch immer weiterentwickeln und nie stehen bleiben. Und ich habe jetzt schon viel, also jetzt so die letzten 4 Jahre eben mich der Collage gewidmet und schon viel auch variiert in den Sand- und Goldwerken. Und irgendwie war es in der Zeit, mal was Neues auch dazu zu nehmen. Also ich habe jetzt nicht vor, mit den anderen Sachen aufzuhören, aber einfach mal sagen, okay, ich mache auch mal was anderes. Und habe auch lange überlegt, okay, was möchte ich denn überhaupt machen? Und viel, also man muss dann schon aufpassen, dass es nicht zu gewollt rüberkommt. Mhm. Das kannst du so sagen, hey, weißt du, man lernt auch viele Künstler kennen und dann, man muss halt gucken, dass man irgendwie bei sich bleibt und sich selber treu bleibt und wirklich sich vielleicht auch was Themen widmet, die einen wirklich interessieren und nicht Themen, wo man denkt, hey, die kommen vielleicht gut an. Und das ist voll schwierig, weil man weiß ja nicht ganz genau, was kommt gut an und was kommt nicht gut an, weil man den Markt irgendwann schon ein bisschen besser versteht. Und ich habe echt lange gebraucht, um zu sagen, hey, okay, was interessiert mich eigentlich? Und ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis hier im Atelier auf dem Sofa saß. Ich habe da wieder durch Instagram gescrollt und habe ich mich dann geärgert oder hatte auf jeden Fall negative Gedanken, weil mein einer Beitrag hatte irgendwie nur die Hälfte der Likes wie der andere und habe gedacht, hä, wieso? Das ist doch voll, das ist so ein viel geileres Foto als das andere. Wieso kommt es nicht so gut an? Oder es ist doch nicht so gut. Und dann bin ich mental so einen Schritt zurückgedreht und habe gedacht, okay, eigentlich ist das, dass ich mich hier gerade ärgere über sowas Unwichtiges, das ist ja total lächerlich. Und würde ich sozusagen wollen, dass auf meinem Grabstein dann steht, hey, Tim Bengel hat sich über wenige Instagram-Likes geärgert oder von mir aus über 5.000 anstatt 10.000 Likes, wie das Foto davor geärgert. So, weißt du, so von der Relation ist es so eigentlich super dämlich und in der Situation hat sich das dann vielleicht, war das vielleicht ärgerlich, aber weißt du, wenn man das ganze Leben an sich betrachtet, über wie viele Kleinigkeiten man sich ärgert, die eigentlich bedeutungslos sind, die könnte man einfach, müsste man einfach gar nicht so schlimm wahrnehmen. Und das habe ich gemerkt, okay, sowas beschäftigt mich eigentlich, mal so die Frage nach dem Großen und Ganzen zu stellen und habe dann tatsächlich die Frage mir selber gestellt, warum lebe ich oder warum lebe ich vielleicht auch nicht? Also was schränkt mich vielleicht dann noch an meinem Leben ein und was zieht mich eher zum Leben hin und erhöht meine Lebensqualität? Und habe auch wieder das gemacht, hey, vielleicht stellt man die Frage, aber in der Vergangenheitsform. Also denke, hey, ich liege auf dem Sterbebett sozusagen, denke an mein Leben zurück und überlege mir, hey, warum habe ich eigentlich gelebt? Oder was halt auch viele dann wiederum sagen, hey, warum habe ich eigentlich nicht gelebt? Und viele finden dann die Gründe, warum sie nicht gelebt haben und bereuen irgendwelche Dinge. Und ich habe halt gesagt, dass ich, also ich wollte halt, oder ich will halt nie so enden, dass ich dann auf dem Sterbebett liege und sage, hey, hätte ich nur damals das und das gemacht, weil sowas, das wird mich richtig ankotzen, ey.
Da muss ich dir ganz kurz dazwischen fahren. Das war das, was ich gemeint habe. Meine größte Angst ist wirklich auf dem Sterbebett zu liegen und mich zu fragen, wieso habe ich eigentlich nicht gelebt? Wieso habe ich X, Y und Z nicht gemacht? Ich kann nichts ändern.
Ja.
Und deswegen habe ich auch eine ganze Episode dafür gewidmet schon, was Leute bereuen, wenn sie sterben. Und als du mir von deinem Projekt da erzählt hast, da haben meine Augen quasi gefunkelt, weil ich gedacht habe, so krass, ich bin nicht der Einzige, der sich so Gedanken macht.
Mhm.
Und ich finde, das ist so ein krasser Gedanke, einfach mal in die Zukunft zu gehen und, wie du sagst, nicht zu fragen, wieso habe ich gelebt, sondern wieso habe ich nicht gelebt.
Ja, also, beide Fragen sozusagen zu stellen, also auch zu überlegen, okay, was vom Ende her gedacht, was hat mein Leben lebenswert gemacht oder was könnte mein Leben oder wie müsste ich leben, damit ich am Ende gut zurückblicke und was wären vielleicht die Schwierigkeiten, was mich von einem erfüllten Leben sozusagen zurück oder abhält. Und dann habe ich gedacht, okay, wie setzt man das, die Erkenntnis oder die Frage, die ich jetzt mir eben stelle, in ein Kunstwerk um, damit man auch Leute damit erreicht und
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie setzt man den Gedanke jetzt in Kunst um?
Ja, also was mir immer wichtig war, ist so, dass ich tatsächlich meine Handschrift behalte und meinen Wiedererkennungswert. Und ich habe jetzt halt eben viel mit Gold und schwarzem, weißem Sand gearbeitet. Wie gesagt, wollte ich jetzt nicht mehr das mit dem Sand aufgreifen, sondern habe gedacht, okay, ich will auch jetzt nicht was zum an die Wand hängen, sondern vielleicht was Erlebbares, so eine Installation. Und bin dann ziemlich schnell auf den Gedanken gekommen, einen Friedhof zu bauen tatsächlich. Habe jetzt schon 100 Grabsteine dafür anfertigen lassen, die sind aus italienischem Marmor, graviert und vergoldet, sind darin Sprüche, also die Sprüche sind sozusagen 100 mögliche Antworten eben auf die Frage, warum habe ich gelebt oder warum habe ich nicht gelebt. Also es sind positive Antworten drauf, wie I always followed my heart oder I just did it. So. Und neutrale Antworten, wo man sowohl das auch irgendwie auslegen kann und halt auch negative Antworten, so wie I live the life of someone else und auch ein paar witzige Antworten sind auch dabei. Und der Sinn ist nachher, den Friedhof aufzubauen, noch schön zu arrangieren, dass der auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann sollen natürlich die Leute einfach drüber laufen und sagen, hey, ich könnte eigentlich unter dem Grab liegen. Und dann wenn die Leute dann eher an den negativen Grabsteinen stehen bleiben, dann sollte das denen zu denken geben. Und wenn die an den positiven stehen bleiben, ist es vielleicht auch ein Teil Bestätigung. Die sehen, hey, ich bin eigentlich schon auf einem guten Weg. Aber die Leute werden sich sicherlich reflektieren dabei und vielleicht auch das Thema Tod ein bisschen mehr akzeptieren, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Tabuthema. Und die Leute leben irgendwie so, als würden sie nie sterben. Aber wenn die wirklich durch den Friedhof laufen und dann auf so Gräbern sehen, hey, keine Ahnung, das ist irgendwie ich, so also hat sein Leben der Arbeit gewidmet und so, ey, das bin doch ich, wo da drunter liegen könnte, so, dann vielleicht kriegen die eine Erkenntnis.
Ja, auf jeden Fall mega mutig auch zu sagen, ich mache so einen Friedhof, weil das wird sicherlich, also ich meine, das wird einschlagen wie eine Bombe, vor allem, glaube ich, bei jüngeren Leuten. Ältere Leute kann sein, vielleicht fühlen sich manche auf den Schlips getreten, aber auch das ist sehr wichtig, man soll ja drüber nachdenken. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr mutig und das einzige Wort, was mir einfällt, brillant. Also wirklich, weil ich, wie gesagt...
Es wird auf jeden Fall spannend, weil es ist jetzt halt natürlich eine ganz andere Disziplin. So, ich kenne mich jetzt halt aus mit den Arbeiten, die ich gemacht habe. Jetzt kommt eine Installation, die unter freiem Himmel steht. Das sind ganz andere Sachen, die man da beachten muss. Ich brauche fast 20 Leute, die mir da beim Aufbauen helfen. So, da kommen halt andere Sachen dazu, was wie kommuniziere ich mit so einer großen Gruppe an Menschen, dass das nachher gut aufgebaut wird, wie und auch, weißt du, wie, das eine Ding ist ja den Friedhof selber. Erstmal den sauber aufzubauen, ist ja schon mal eine Herausforderung. Aber dann, wie dokumentiere ich den gut? Weil es kann alles passieren. Das ist, steht dann mitten eben in Berlin, das Ding. Es kann sein, nach einem Tag ist der weg. Vielleicht klaut den jemand, weißt du? Das ist so, sind hübsche Gräber, die denken, hey, das ist ein cooles Kunstwerk. Und weißt du, vielleicht identifizieren sich die Leute so stark mit ihrem Grabstein, dass die den einfach einpacken. Und was mache ich dann? Weißt du, so, deswegen muss man den erstmal direkt gut dokumentieren. Wie dokumentiere ich den mit Fotos oder mit Videos? Und also das ist echt ein krasses Riesenprojekt und es steht jetzt ja knapp vor der Tür und es gibt noch so viel zu tun, ey. Das ist aber, ja, da sind wir wieder beim Grundvertrauen. Ich glaube fest daran, dass alles gut wird.
Ja, und man lernt ja auch immer dazu und wächst an Sachen. Und ich sehe es schon vor mir, das wird auf jeden Fall krass, auch von der Enthüllung und wie du das aufnimmst, vielleicht auch mit einer Drohne von oben, ich weiß es nicht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Mit so einer ja, das klingt schon fast, als wäre es so geplant. Ja, auf jeden Fall, da bin ich so gespannt auf die Resonanz, was da zurückkommt. Genau, also ich würde sagen, das trifft so den Zeitgeist auf jeden Fall.
Ja, die Folge kommt ja wahrscheinlich danach raus, also vielleicht haben ein paar Hörer schon davon gehört und es ist schon draußen oder ich bin schon komplett zerrissen worden in der Presse, weil es so kacke geworden ist.
Glaube ich nicht, aber
schauen wir mal, wie es nachher wird.
Ja, und diejenigen, die es jetzt erst hören, wenn die Folge veröffentlicht wird, die, wenn sie es noch nicht gesehen haben, sollten sie es auf jeden Fall sich anschauen. Ich weiß auch nicht, vielleicht sieht man ja auch teilweise was auf deinem Social-Media-Kanälen.
Ja, ich will es tatsächlich erstmal, das ist, was ich vorher gemeint habe, weil viele Leute lassen sich blenden von dem Namen des Künstlers. Also die gucken nicht mehr einfach so ein Bild an, sondern die sagen, okay, wie gesagt, das ist ein Picasso, das muss ja gut sein. Deswegen will ich das auch erstmal nicht öffentlich machen, dass ich dahinter stecke, sondern ich will den Friedhof aufbauen und wirklich den Friedhof an sich mal wirken lassen. Und dann können die Leute wirklich das einfach so wahrnehmen und eigentlich sich selber in den Mittelpunkt stellen. Und wenn die sofort wüssten, okay, der steckt dahinter, dann würden die sagen, okay, weißt du, können die einen Leute würden sagen, hey, wenn der dahinter steckt, dann finde ich es kacke. Oder die anderen würden sagen, wenn der dahinter steckt, finde ich es gut. Aber die würden sich gar nicht mehr so arg selber die Gedanken machen.
Aber da frage ich mich halt jetzt, wie wirst du dann so ein bisschen merken, wie der Friedhof wirkt? Wird es also ein Stück weit schon inszeniert und anonym dokumentiert und veröffentlicht? Weil wenn der einfach nur dasteht, glaube ich ja, woher willst du jetzt wissen, was die Leute denken oder wie der ankam? Und ist da schon was so anonym irgendwie geplant, dass das gefilmt wird und irgendwie in der Zeitung gedruckt, ohne dass man weiß, es ist von dir? Oder soll das so völlig für sich wirken?
Ja, also erstmal völlig für sich. Also ich will natürlich den Aufbau so ein bisschen dokumentieren auf jeden Fall. Ich will auch für die Leute, die da in der Nähe arbeiten, schon einen Überraschungseffekt auch schaffen, dass die, deswegen muss der ziemlich schnell aufgebaut werden, eigentlich so über Nacht am besten, dass die am nächsten Tag zur Arbeit gehen und denken, hey, gestern war da aber noch kein Friedhof. Also, so, weißt du, du musst die Leute auch irgendwie auch überraschen können. Und dann wird es ein Experiment, der steht dann halt einfach mal da und ich gucke, was damit passiert. Also, es kann auch sein, dass die Leute, weißt du, vor allem so Berliner, die denken, okay, schön, ist halt ein Friedhof, mir egal. Aber das ist halt Street Art dann auch so ein bisschen. Also die Leute, ich kann das noch nicht einschätzen, wie das ankommt, wie die Leute reagieren werden. Es wird dokumentiert und irgendwann werde ich halt sagen, hey, komm, ich veröffentliche die Doku vom Aufbau und vielleicht teile ich noch ein paar Gedanken, was ich mir dazu gemacht habe. Und dann wird es nochmal anders wahrgenommen, weil es haben jetzt auch nicht alle Leute die Möglichkeit, den in echt dann zu sehen oder hinzureißen. Aber wenn du eine coole Doku veröffentlichst, dann danach erreiche ich ja wieder viele Menschen damit.
Also ich lehne mich weit aus dem Fenster, weil ich glaube, es kann kein Zufall sein, dass ich so Gedanken habe und dass du so Gedanken hast. Ich glaube, viele so von unserer Generation haben die Gedanken. Deswegen, so, um es mal ganz plakativ zu formulieren, steht dann in der Presse Tim Bengel, die Stimme der Generation. Also, ich glaube, da sprichst du vielen auf jeden Fall aus der Seele. Also ich bin da sehr optimistisch.
So der Arbeitstitel ist es tatsächlich, der Friedhof unserer Generation.
Oh. Habe ich einen guten Eingebung gehabt.
Ja, ich weiß nicht genau, wie das Werk dann am Ende heißen wird, aber im Endeffekt sind ja sozusagen ja, das die Gräber, die Antworten auf ja, Hoffnungen und Ängste unserer Generation, wie sie ihr Leben gestalten möchten.
Und glaubst du, dass das Kunstwerk vielleicht auch wachsen kann? Weil ich sag mal, jetzt hast du vielleicht eine gewisse Perspektive in einem gewissen Alter, wo du sagst, das bereue ich, aber vielleicht bist du jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal 40 und sagst, jetzt habe ich ganz andere Ängste oder ganz andere Gedanken. Also könntest du dir vorstellen, dass das Kunstwerk auch wächst mit der Zeit?
Also ja, mit dem Künstler Tim Bengel wächst? Klar, also ich meine, es gibt unendlich Gründe, warum ich irgendwie ein erfülltes Leben gehabt habe oder warum ich keins habe. Also es gibt da immer mehr Antwortmöglichkeiten und klar, von, ich denke mal auch von Altersabschnitt oder von Entwicklungsabschnitt zu Entwicklungsabschnitt ist es unterschiedlich wahrscheinlich, über welche Dinge man sich Sorgen macht oder welche Hoffnung man hat. Deswegen kann es sein, dass es dann auch irgendwann mal neue Gräber sozusagen hinzukommen oder ersetzt werden. Und aber ich bin jetzt schon so, dass ich mich jetzt erstmal auf das fokussiere und das perfekt über die Bühne bringen will. Und wenn das dann läuft, dann geht's weiter. Also
klar, so. Rest ist ja vielleicht Zukunftsmusik. Aber ich, also den Gedanke hatte ich jetzt spontan, ich könnte mal vorstellen, dass es spannend sein könnte zu sagen, das ist ein Kunstwerk, das mit dir noch weiter wächst. Und wenn mal der Tag X, vor dem, wie du sagst, alle Leute leben, als würden sie nicht sterben, wenn der Tag X kommt, an dem wir beide sterben müssen, dass dann Leute sagen, Tim Bengel war ein Künstler, Tim Bengel hat verschiedene Sachen gemacht, aber hier das mit dem Friedhof, wenn man nochmal Tim seinen Weg und seine Gedanken verfolgen will, kann man da durchlaufen und sieht ganz klar, wie Tim sich so entwickelt hat, nach deinem Ableben, das könnte ich mir als so...
Ja, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie die erste Installation jetzt ankommt. Und also ich merke schon, wie das mit mir auf jeden Fall was macht. Also da gibt es einen Grabstein, da steht drauf, I was afraid to create. Und ich habe schon oft Zweifel jetzt gehabt, mache ich das wirklich, den Friedhof? Und ich bin mir bis jetzt, ich meine, jetzt gibt es eigentlich kein Zurück mehr, weil die Grabsteine liegen jetzt hier bei mir im Atelier rum. Aber es ist immer noch nicht alles komplett geplant. Und ich denke mir dann immer, wenn ich Zweifel habe, ist es eine Lösung zu sagen, nee, ich mach's nicht, weil ich habe Angst, dass irgendwas schief gehen könnte oder ich habe Angst, dass es irgendjemand falsch versteht oder keine Ahnung, ich habe Angst, dass manche mich danach nicht mehr mögen oder so. Aber dann denke ich halt wieder nochmal einen Schritt weiter und denke, okay, eigentlich genau, ich will eben nicht, dass auf meinem Grabstein steht, I was afraid to create. Und deswegen mache ich das einfach.
Ja.
Und ein anderes Beispiel, ich habe mal einen Prototyp auch anfertigen lassen, weil ich habe verschiedene Marmor Manufakturen eben getestet, guckt, wo ist die beste Qualität zu finden. Und ein Prototyp lag dann irgendwie jetzt bei einem Kumpel eine Weile zu Hause. Und der hat auch gemeint, das hat voll viel mit ihm gemacht. Also das war nur der Prototyp, ne? Und da stand drauf, I live the life of someone else.
Ja.
Und er hat auch gemeint, er hat sich seitdem hinterfragt, der sich die ganze Zeit lebt, er auch das Leben von jemand anderen. Also er ist auf der einen Seite super engagiert bei einem NGO, auf der anderen Seite macht er aber dann trotzdem was in der Politik und irgendwie zerreißt er sich so ein bisschen, lebt er überhaupt sein eigenes Leben oder lebt er von vielen so ein bisschen das Leben? Und es hat mich auch wieder so ein bisschen bestätigt, weißt du, so allein ein Prototyp-Grabstein verändert schon so ein bisschen sein Leben und bringt ihn zum Nachdenken, welches Leben er überhaupt lebt. Und ja, ich bin gespannt. Also wenn sich Leute darauf einlassen, kann das schon sehr positive Wellen schlagen.
Klar, und wie du sagst, ich glaube, es ist auch vielleicht cool, wenn man so einen Grabstein vielleicht bei sich hängen hat. Oder es war jetzt Zufall, dass es bei ihm zu Hause war. Aber wenn man den vielleicht dann bei sich zu Hause hat und je nachdem gibt er welche, die positive Gedanken vielleicht erzeugen, manche auch negative vielleicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das sehr gut macht an der Wand oder im Büro oder an deinem Schreibtisch, wo du dann einfach sagst, so, ah, fuck, gerade lebe ich das Leben von dem anderen und dann kommst du in dein Büro und dann schaust du zufällig wieder hoch und denkst, oh shit, ich sollte mich mal wieder irgendwie ändern.
Ja, jetzt primär ist erstmal der Fokus auf die Installation und dass die Leute da wirklich hingehen und über den kompletten Friedhof laufen. Und dann, klar, manche Steine werden eher wie so Mahnmale wirken, also dass man sagt, hey, so möchte ich nicht enden. Das kann dir aber auch wieder Kraft geben. Oder du sagst halt hier, ich will, dass auf meinem Grabstein steht, I was present. Also das ist zum Beispiel eins meiner größten Ziele, dass ich sage, hey, ich will nicht immer in der Zukunft mit meinem Kopf sein, sondern ich will genau hier und jetzt in der Situation sein. Mhm. Und das ist so eigentlich das Höchste, was man aus meiner Sicht jetzt erreichen kann, weil wenn du so, das ist eigentlich die einzigste Chance überhaupt zu leben, finde ich, weil wenn du immer mit deinem Kopf schon in der im Morgen bist, dann hast du eigentlich nie gelebt. Du warst ja nie da. Du warst immer morgen. Und der Morgen kommt ja dann nie, weil dann bist du ja schon wieder einen Tag weiter sozusagen. Ne? Dann stirbst du, ohne je gelebt zu haben. Deswegen ist mein Ziel, eben I was present auf meinem Grabstein stehen zu haben. Und als Mahnmal könnte ich mir eben so I was afraid to create irgendwie aufstellen. Und ja, das ist...
Ja, da muss ich auch mal drüber nachdenken, was bei mir da aktuell draufstehen würde, was Leute sich bei meiner Beerdigung denken. Das ist auch immer so ein Gedanke, den ich habe. Wenn man lebt, viele Leute kommen nicht zu Besuch. Ja, wenn ich jetzt sterben würde, in meinem Grab wäre wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich kommen würden, aber wahrscheinlich mehr, wie wenn ich jetzt Leute anrufe, habt ihr heute Bock, was zu machen? Wenn ich tot bin, kommen Leute. Auch so ein komischer Gedanke. Und was würden die Leute denken, wenn ich jetzt sterbe? Ich habe das Gefühl aktuell, dass wir hatten ja vorher auch von innere und äußere Entwicklung. Ich habe das Gefühl, innerlich habe ich eine krasse Entwicklung durchgemacht. Mein Leben tut es aber noch nicht widerspiegeln. Mhm. Deswegen wäre so mein Mahnmal wahrscheinlich auf meinem Grabstein wäre, er hat sein Potenzial nicht ausgeschöpft.
Ich glaube, das wäre das. Naja, okay.
Aktuell würde ich sagen.
Was wäre das Positive, was würdest du dir wünschen?
An was, wie mich Leute in Erinnerung haben?
Nee, nicht mal das. Das ist eigentlich egal. Weißt du, so, es geht ja nur erstmal um dich. Weil jetzt zum Beispiel meins Ding, I was present, mache ich ja nicht, damit die Leute, das ist ja mir egal, ob die Leute gut finden, dass ich present war oder nicht, sondern das mache ich ja nur mir zuliebe sozusagen.
Das ist eine sehr gute Frage. Bei mir, ich könnte mir gut vorstellen, schwierig, so spontan würde ich sagen, dass einfach so eine Mischung aus, er war authentisch oder er ist authentisch. Und er war ein guter Zuhörer vielleicht.
Okay.
Spontan irgendwie so, dass die Leute einfach das Gefühl haben, ich habe die Zeit, die sie mit mir verbracht haben, gerne gehabt. Und ich, ja. Aber das ist eine Sache, das war so aus dem Stegreif, da hast du mich auf jeden Fall eiskalt erwischt. Da werde ich mir aber auf jeden Fall noch ein paar Gedanken zu machen.
Ja, das ist gut.
Und vielleicht sollte ich ja mal auch nochmal über dein fertiges Kunstwerk mal durchlaufen.
Ja, unbedingt.
Und mich mal inspirieren.
Ich wollte dich ja eigentlich als Aufbauhelfer auch engagieren.
Er wird wahrscheinlich schwierig, weil ich glaube, ich lande am 7. wieder und du fängst am 7. an aufzubauen, oder?
Mhm, richtig.
Er wird wahrscheinlich leider schwierig vom Timing. Ich wäre echt mega gern dabei gewesen, weil das, wie gesagt, ein Thema ist, was mich mega beschäftigt. Naja, Tim, jetzt kommen wir langsam aber sicher ans Ende. Aber jetzt nochmal so. Erwische ich vielleicht auf dich kalt, ich bin gespannt. Also ich kenne dich ja, wie gesagt, schon eigentlich seit dem Kindergarten und deswegen würde ich mal dich jetzt fragen wollen, was unterscheidet den Tim von damals von dem Tim von heute?
Ja, also ich glaube, von dem Tim im Kindergarten unterscheide ich mich gar nicht mal so arg. Es war eher, wie gesagt, dass die Schule mich halt echt ein bisschen ausgebremst hat und mir echt viel Zeit geklaut hat. Und eigentlich wahrscheinlich bin ich jetzt wieder so im Mindset vom Tim in den Kindergarten irgendwann angekommen, so, weil ich glaube, Kinder sind auch irgendwie Künstler, haben ihren eigenen Kopf und den konnte ich mir zum Glück über die Schulzeit hinaus retten. Und ja, also gerade, also Realschule, Gymnasium, da gab es halt echt bisschen so düstere Phasen, wo irgendwie alles schlecht war und man hatte mit Leuten zu tun, die einem auch nicht gut getan haben und eigentlich jetzt deswegen, also bin ich jetzt echt froh, dass man halt manche Leute kennengelernt haben, die einem neue Wege gezeigt haben, neue Horizonte geöffnet haben und das hat eigentlich so wieder eine positive Entwicklung ausgelöst. Also ich bin auf jeden Fall optimistischer geworden und einfach weiß mehr, wie glaube ich, Dinge entstehen können. Also das ist nicht, also dass man einfach Dinge auch machen muss. Also es fällt nie irgendwas vom Himmel, aber es ist alles möglich. Also man kann alles erreichen. Und das weiß ich halt nur, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die einfach ihre Dinge gemacht haben, wo jeder davor gesagt hat, hey, das ist unmöglich. Und die haben es einfach mal gemacht. Und ja, solche Erkenntnisse hat man, glaube ich, nur, wenn man die Leute dann nochmal persönlich trifft. Und ja, man sieht dann, weißt du, wie unerfolgreich erfolgreiche Leute denken, die denken, hey, was ist unerfolgreiche Leute, würde ich jetzt, das ist gemein, vielleicht nicht irgendein Zuhörer, vielleicht Lotto spielen, aber die denken halt, hey, der einzige Weg reich zu werden, ist im Lotto zu gewinnen, so. Und das ist so, hey, keine Ahnung, so, irgendwann gewinne ich mal im Lotto. Das ist so für mich das Traurigste überhaupt, wenn du denkst, du musst im Lotto gewinnen und das ist dein einziges Ziel im Leben, damit du glücklich bist, also du sitzt dann auch noch Geld mit Glück in Verbindung. Ja. Und dann tust du dich selber so niedrig stapeln, dass du denkst, hey, ich kann selber das gar nicht erreichen, sondern das muss das Glück für mich oder der Zufall irgendwie. Und ich glaube, erfolgreiche Leute, die mit dem Mindset, die spielen halt nicht Lotto, weil, keine Ahnung, die denken, hey, ich mach's es selber.
Ja.
Und am besten sind die schon so weit, dass sie sagen, hey, Geld, das macht dich auch nicht glücklicher, weißt du, so, wenn du jetzt von heute auf morgen 10 Millionen hast, dann kaufst du dir halt mal eine Yacht oder ein Auto oder ein Haus und dann bist du halt kurz happy, aber dann sitzt du halt in deinem Haus und dann ist dir langweilig, so. Und deswegen ist es eigentlich ab einem gewissen Punkt, glaube ich, Geld auch gar nicht so wichtig. Also, wie gesagt, solltest halt genug Geld haben, damit du die Sachen haben kannst oder machen kannst, die du machen möchtest, so deine Projekte zu finanzieren. Aber darüber hinaus, keine Ahnung, ist es, glaube ich, echt nur so ein Ablenkungsding. Keiner braucht eine Jacke für 5.000 Euro oder was auch immer. Das sind halt so Kompensationsprodukte.
Also ich fand es erstmal eigentlich mega, das ist dir vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil ich gesagt habe, was dich unterscheidet. Und ich fand so die Parallele, die du gezogen hast, echt überragend. So gesagt hast, so zwischen dem Kindergarten-Tim und dem Tim heute, so unterscheidet eigentlich nichts. Und ich, also das ist dir gar nicht aufgefallen, wie genial das wahrscheinlich ist, weil ich sag mal, viele Leute werden ernst im Laufe des Lebens und vergessen zu träumen, denken plötzlich realistisch, nicht mal also in Anführungsstrichen unrealistische Sachen, die noch niemand probiert hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenziel, dass man sagt, ich bin wieder so mutig, wie als Kind, wo ich noch geträumt habe und einfach gar nicht so über alles nachgedacht habe, klappt es, wie klappt es, so einfach gemacht habe. Also das fand ich super.
Ja, man muss seine Neugierde auch einfach behalten. Also das ist tatsächlich auch, wenn ich so richtig erfolgreiche Leute, die irgendwie Multimillionen-Dollar-Imperien aufgebaut haben, habe ich den letzten einen gefragt, was ist denn dein wichtigster Tipp? Also behalt immer deine Neugierde. Und wenn du wirklich dich was für interessierst, dann steigere dich da einfach rein und lass dich da voll, weißt du, dann macht es einfach dein Ding so. Und wenn du halt neugierig bist auf Tee, dann stell dir halt viel Tee, dann teste alle Teesorten, dann lern, wo wird welcher Tee angebaut, und wenn du Bock hast, dann mach vielleicht dein eigenes kleines Teelabel auf oder so. Und wenn du wirklich Leidenschaft dafür hast, dann kann das ja irgendwann ein riesiges Ding werden so. Und bei mir ist es jetzt eigentlich eins, gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Jetzt bin ich ja auch wieder, weißt du, wie als Kind, war ich auch neugierig auf Kunst und habe versucht, die Sachen da zu imitieren, habe einfach mal gemacht. Und jetzt bin ich ja immer noch neugierig, weißt du, ich habe jetzt schon Erfolg mit meinen jetzigen Sachen, aber ich bin immer noch neugierig, was kommt danach, was kann ich noch aus mir rausbringen, was ist mein nächstes Ding. Und jetzt bin ich eigentlich wieder ganz am Anfang und kurz vor einem neuen Projekt. Das macht mich auch super neugierig und ich bin super gespannt, wie das ankommt, was da rauskommt.
Ja, dann vielleicht noch mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Wie würdest du Erfolg definieren? Kann auch gerne kurz sein, wie du magst.
Ja, das ist eine sehr philosophische Frage, aber Erfolg.
Auch wieder eiskalt erwischt.
Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass die Frage kommt, aber ich kann die nicht so antworten. Also Erfolg ist ja eigentlich sozusagen, für mich ist, wenn man glücklich ist. Und Glück ist dann aber auch wieder so, also ich finde konstantes Glück ist auch wieder unangenehm. Also wenn man keine Herausforderungen mehr hat, also wenn man so von dem Glück eingelullt wird, so ist auch nicht so geil. Also ich meine, es ist immer so ein bisschen Achterbahn, ist ja schon immer dabei und dann halt, wenn man irgendwann bei sich selber ankommt, also ich glaube, Erfolg ist man dann, wenn man mit sich alleine sein kann, wenn man präsent ist, wenn man eigentlich seine Neugierde und seine Interessen, an denen er arbeiten kann, weißt du, Für mich ist zum Beispiel ein großer Erfolg, dass ich keinen Zeit gegen Geld-Job mehr machen muss. Also das ist halt echt geil. Ich könnte das überhaupt nicht mehr. Also ich konnte das noch nie. Ich kann mich auch nicht so gut unterordnen. So, wenn jemand sagt, hey Tim, räum jetzt mal das Regal ein oder so, dann kann ich das schon machen so. Und ich habe das auch schon gemacht, aber das macht mich auch nicht glücklich. So, ja. Also ich, das, sowas geht nicht. Und das ist schon mal ein krasser Erfolg, dass ich mich halt komplett meinen Interessen widmen kann. Und eigentlich mehr kann ich auch nicht erwarten.
Das passt. Also ich würde es auch, für mich ist Erfolg, dass man glücklich ist und dass man die Freiheit hat zu machen, worauf man Bock hat.
Ja.
So wird sich kurz und knapp für mich zusammenfassen.
Ja, das ist gut.
Genau, so. Dann allerletzte Frage, Tim. Das ist eine Bonusfrage, die stelle ich aber allen meinen Interviewgästen. Und das passt eigentlich auch perfekt zu deinem letzten Projekt. Das ist eigentlich ein recht netter Zufall. Wenn du nur eine einzige Lebensweisheit hinterlassen könntest, bevor du stirbst. Angenommen, du würdest jetzt sterben. Du kannst eine Lebensweisheit hinterlassen. Welche wäre das und warum?
Ja, ich kann dann nur Steve Jobs zitieren tatsächlich. Stay hungry, stay foolish. Und da sind wir wieder bei dem Hungry, verbinde ich auch eine gewisse, eben die Neugierde dabei, dass du immer neue Dinge lernen möchtest, und foolish einfach so, dass man auch keine Angst haben soll, dass man eben den Mut hat, einfach Dinge zu machen, auch von mir aus mal, um, wenn man auch scheitert, ist egal, dann lernst du halt, also beim Scheitern lernst du ja auch viele Dinge so, und hungry, foolish, neugierig und mutig, also bleib neugierig und mutig.
Ja. Auf jeden Fall, ja, spannend, und das, denke ich, kann jeder was von lernen, und sehe ich ähnlich. Ja, und ich meine, normal würde ich dich jetzt noch fragen, wie Leute mit dir in Kontakt bleiben können, aber das ist ja kein Geheimnis. Einfach Tim Bengel bei Instagram unter anderem, oder gibt es da noch mehrere Möglichkeiten, von denen ich noch nichts weiß?
Ja, Instagram hört sich ganz gut an, also sonst Facebook oder am besten halt einfach mal nach Berlin kommen, Kunstwerk anschauen.
Ja, und ich meine, du hast ja auch viele Ausstellungen, da können ja die Leute immer vorbeikommen. Und da hast du auf jeden Fall auch immer ein offenes Ohr für die Leute. Ja, Tim, dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende angelangt, und es war ein richtig krasses Gespräch. Und ich glaube, wir haben auch einen Rundumschlag gemacht über das Leben. Ja, das ist ja völlig verrückt, aber echt spannend. Ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, bin gespannt, was in nächster Zeit noch von dir kommt.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg mit den nächsten Gästen.
Ja, danke schön. Dann als Abschluss möchte ich mich wie immer bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch Tim Bengel auch als Mensch in den zwei Teilen besser vorstellen können. Ihr habt auch was fürs Leben mitnehmen können. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt mir gerne auf Instagram unter @deeptalkpodcast. Und ich bin auch immer offen für Feedback und vielleicht auch Episodenwünsche, die ihr euch mal wünschen würdet für die Zukunft. Da habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn ihr schon zur nächsten Episode einschaltet. Da habe ich wieder einen super spannenden Gast mitgebracht und auch ein extrem sensibles und persönliches Thema.